Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Welche Aktien halten die größten Hedgefonds der USA? Welche Positionen haben sie übergewichtet? Welche untergewichtet? Welche sind ganz rausgeflogen? Und welche Aktien spielen in diesen Hedgefonds noch immer keine Rolle? Das möchte ich in der heutigen Ausgabe gerne für euch besprechen. Legen wir los. So, bevor wir gleich auf drei interessante Käufe und drei Verkäufe blicken, meine Einschätzung dazu, die gibt es natürlich obendrauf, drei Hinweise für euch. Das hier ist eine Podcast-Folge für aktive Anleger. Ich glaube, das ist für viele von euch von Interesse, aber nicht für alle. Wenn wir uns in der Disziplin der aktiven Geldanlage befinden, dann heißt das immer, man kann Positionen eröffnen, man kann sie auch wieder schließen, bestenfalls im Gewinn. Man braucht aber auch ein Exit-Szenario für den Fall, dass die Aktie nicht gestiegen ist. Heute gibt es aber gar keine Empfehlung, sondern ich nutze diese 13F-Filings und dann in diesem Fall habe ich mir mal diese Käufe und Verkäufe gewichten lassen, dem Volumen nach. Ich nutze das auch gern mal, um mir eine neue Aktie anzuschauen, von der ich vielleicht schon mal gehört habe, aber die bei mir jetzt in meinem Screening, in meinem Research keine ganz große Rolle gespielt hat. Also, es ist überhaupt nicht sinnvoll, anhand dieser 13F-Filings nun eine Strategie aufzubauen und zu sagen, ich kaufe immer die Aktien, bei denen die Hedgefonds am stärksten zugeschlagen haben, ja, und ich shorte gleich noch. Setze also auf fallende Kurse genau die Aktien, die sie verkauft haben. Das macht gar keinen Sinn. Das hier ist eine Informationsveranstaltung. Und daher auch gleich der zweite wichtige Hinweis, das ist keine Empfehlung. Ich bin allerdings vermutlich aus anderen Gründen als der Käufer dieser Position in einer Aktie investiert. Das werde ich euch dann auch sagen. Aber das, was ich hier von mir gebe, ist mein privater Standpunkt, meine Einschätzung. Insbesondere aber gehe ich hier wenig auf das Fundamentale ein, sondern konzentriere mich auf den Preis. Bitte werdet nicht tätig aufgrund der Aussagen in einem Podcast. Das ersetzt keine Analyse, das ist nicht sinnvoll. Ich möchte keine Empfehlung aussprechen. Ich bespreche hier Aktien, also bitte nicht zu Hause nachmachen. Und der dritte Punkt, abonniert bitte jetzt diesen Podcast. Und dafür brauche ich keine Begründung, just to make me happy. Einfach, weil ich mich freue, wenn die Anzahl derer, die hier diesen Podcast hören, wenn diese Anzahl steigt und mir liegt eine Namensliste von denen vor, die hier regelmäßig reinhören, aber diesen Podcast immer noch nicht abonniert haben. Ich möchte nicht bei jedem Einzelnen von euch zu Hause anrufen und die Sache privat klären. Also umgeht dieses unangenehme Gespräch doch einfach, indem ihr den Podcast abonniert. Und wer diese Ironie nicht verstanden hat, wir sind ja schließlich bei den Disclaimern, natürlich habe ich keine Namensliste. Ich würde mich aber dennoch freuen, einfach einmal auf Abonnieren drücken und mich froh machen. Zumindest mal für den heutigen Tag. Diese 13F-Filings, da gehörte das TH hin. Die sind nicht geheim. Die kann sich jeder anschauen auf der Seite der SEC. Es gibt auch einige Seiten, die das ein bisschen angenehmer aufbereiten. Und insbesondere, wenn wir über die größten Käufe sprechen, dann ist es in der Regel ziemlich langweilig. Warum? Weil das ja die größten Käufe sind nach Volumina. Also Largest Hedge Fund Buys, so könnte man sagen. Und jetzt ratet mal, welche das sind. Auf den Top-Plätzen immer die gleiche. Weil es natürlich sehr, sehr viele Hedgefonds gibt, sehr viele Adressen, die hier im spekulativen Bereich zumindest marktneutral tätig sind. Und marktneutral bedeutet eben, wenn ich auf Long setze, dann kaufe ich oft die hochgewichteten Unternehmen in den Indizes. Da sind also selten Exoten dabei. Man kann sich das Ganze natürlich auch mal ein bisschen anders aufbereiten lassen. Also diejenigen, die ganz lange gar nicht gekauft wurden und dann wurden sie gekauft, machen wir gerne in der übernächsten Woche. Ein Grund mehr zu abonnieren. Da schauen wir uns mal die Exoten an. Die größten Käufe der Volumina nach sind gewesen Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft. Und wenn man sich dann fragt, wer sind die Käufer, dann sind es eben oft Vanguard, dann sind es BlackRock und die kaufen das seltenst um dann zu sagen, wir bauen hier mal eine Position in Apple auf und dann bauen wir sie auch wieder ab, sondern sie kaufen das Ganze, weil sie hier als Käufer für ihre ETFs auftreten. Ich habe die mal rausgenommen, also die, über die man immer spricht, und habe mir jetzt mal drei, dem Volumen nach ist das immerhin 1, 2, 3, 5, der fünfte Platz, also relativ weit vorne. Insgesamt betrug das Volumen in dieser Aktie 21,41 Milliarden. Das sind also die 13F-Filings für das zweite Quartal 2025. Das werden überwiegend auch ETF-Käufer gewesen sein, denn Vanguard hat für 4,73 Milliarden gekauft, BlackRock für 4,46 Milliarden und State Street für 2,11 Milliarden. Die Aktie heißt Capital One Financial Corp., ist auf Finanzdienstleistungen spezialisiert. Market Cap 140 Milliarden, also richtig groß. Es geht um Kreditkarten. Es geht, wenn man so will, ja, der Sektor heißt dann Konsumfinanzdienstleistung, wenn man es direkt übersetzen wollte. Seit Anfang des Jahres ist die Aktie um 24% gestiegen. Und ich habe es ja zwischendurch gesagt, wenn wir wirklich auf die Hedgefonds schauen, also Vanguard, BlackRock, State Street, alles ETF-Anbieter, das sind keine Ansätze von Hedgefonds. Wenn wir uns die großen Trader der Wall Street anschauen, egal ob wir über einen Paul Tudor Jones sprechen, ob wir über einen immer noch sehr, sehr aktiven Stanley Druckenmiller sprechen, diese Legenden schauen allesamt zuerst auf den Preis. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich wollte nur heute nicht eine... Ich dachte, ich beginne die Woche mal mit einem Podcast, wo es nicht um in Anführungszeichen Belehrung geht. Ich hoffe, ihr fasst das nie so auf. Aber das ist etwas, was Privatanleger immer wieder falsch verstehen. Einfach falsch verstehen. Ja, man muss doch wissen, was das Unternehmen macht und. Diese Legenden der Wall Street wissen, dass sie am Ende ganz, ganz viel fundamentale Analyse machen können. Aber wenn sie etwas sehen und der Rest des Marktes sieht das aber nicht oder er ignoriert es, dann hilft es doch niemandem. Das ist viel zu leicht, wenn man dann sagt, ja, Chartanalyse, Markttechnik hat ja auch nur eine Eintrittswahrscheinlichkeit von so und so. Das stimmt. Ja, Markttechnik ist kein Prognosemodell. Markttechnik, es geht hier immer um Wahrscheinlichkeiten. Nur, ich möchte doch nicht selbst in einem Rebound-Kandidaten nicht dann tätig werden, wenn ich glaube, dass meine Analyse doch jetzt wunderbar ist und beendet werden, nochmal zur Erinnerung, wir sprechen hier über einen aktiven Anlagestil. Wer also langfristig in ETFs investiert, der muss sich darüber gar keine Gedanken machen. Aber eine Aktie will dann gekauft werden, wenn man den Preis ansieht, dass offensichtlich ich nicht der Einzige bin, der hier ein Interesse dafür hat. Und das verstehen Privatanleger meines Erachtens häufig verkehrt. Wenn man sich also auf den Preis fokussiert, dann entsteht oft der Gedanke, ja, reine Charttechnik. Der Preis erzählt mir alles, was ich wissen muss. Sind dort Käufer oder nicht? Sind dort mehr Käufer hinsichtlich des Volumens als Verkäufer oder nicht? Das muss ich wissen. Und das muss ich in meine Anlageentscheidung mit einfließen lassen. Werde ich jetzt nicht bei jedem Wert erzählen, aber Capital One Financial, während ich diese Aufnahme hier mache, handelt bei 221 US-Dollar und hinterlässt für mich tatsächlich einen relativ bullischen Eindruck. Ich muss an der Stelle auch sagen, wahrscheinlich werde ich vielleicht morgen, sonst spätestens nächste Woche, ein Video dazu machen auf dem YouTube-Kanal Erichsen Geld und Gold. Noch immer. Ich habe es hier besprochen und ja, ihr wusstet es sogar beinahe als Erste, als ich gesagt habe, europäische Banken, ihr erinnert euch, wir haben über ING gesprochen, ich habe gesagt, selbst die Commerzbank sieht gut aus, die Deutsche Bank sieht gut aus, europäische Banken sind wahnsinnig gut gelaufen und sie sehen immer noch fantastisch aus. Korrekturen sind meines Erachtens hier weiterhin kaufenswert. Das gilt allerdings auch für amerikanische Finanzdienstleister. Und wir konzentrieren uns heute mal auf den Chart. Ich mache das, ich weiß, das wird in Podcasts sehr, sehr wenig gemacht, wenn man sagt, das ist aber hier, ja, ich empfehle ja niemandem, hier tätig zu werden. Ich habe keine Position in Capital One Financial Corp. und ich werde auch gar keine aufbauen. Dennoch, der Chart, weil ich auf andere Art und Weise investiert bin, mit den Lesern der Rendite-Spezialisten, die kriegen nun mal meine ganz konkreten Käufe und Verkäufe. Das Jahr 2025 war sehr gut zu uns. Ich glaube aber, meine grundsätzlich bullische Haltung habe ich hier seit Monaten mit euch geteilt. Die gebe ich nicht auf. Ich glaube, dass das Ende des Jahres nochmal ein sehr, sehr gutes wird. Also 2,25 ist gut zu aktiven Anlegern. $207, da würde ich mal sagen, fällt die Aktie am besten nicht mehr drunter. Dann spricht vieles dafür, dass sie weitere Hochs in den nächsten Monaten erreichen kann. Und das wären im Fall von Capital One dann auch Allzeithochs. Die nächste Aktie, die ich mir rausgesucht habe, ist wahrscheinlich für viele eine, die sie eh auf dem Schirm haben oder die ja zumindest mal das Interesse geweckt hat. Und das ist direkt dahinter mit einem Kaufvolumen von 19,56 Milliarden United Health Group. Also an der Börse ist das Kürzel UNH. Und hier waren es weniger ETF-Käufe. Das liegt auch daran, dass Healthcare und alles, was dazugehört, wahrscheinlich the most underinvested Sektor momentan überhaupt ist. Kein Mensch will diese Aktien haben. Und das ist für jemanden mit einer gewissen Antizyklik in seiner Strategie natürlich interessant. Jetzt hat United Health allerdings eine Gegenbewegung eingeleitet. Das liegt zum Teil auch daran, dass wahnsinnig viele große Adressen gekauft haben. Und Achtung! Das ist keine Garantie, dass die Aktie steigt. Diese Käufe sind ja in diesem Kurs schon drin. Die haben gekauft. Das muss man immer wissen. Eine Aktie steigt nicht, weil diese Käufe dann noch kommen. Ja, man muss es nicht vorher ankündigen, sondern sie haben schon gekauft. Es gibt keine Garantien dafür. Selbst wenn 30 Hedgefonds in einem Quartal kaufen, ist das keine Garantie dafür, dass die Aktie steigt. Und das ist kein lapidarer Disclaimer. Das habe ich etliche Male gesehen, dass große Adressen einsteigen und die Aktie ist trotzdem nicht gestiegen. Muss man einfach wissen. Dass bei United Health ziemlich viele mitbekommen haben, dass die großen Adressen im ersten und zweiten Quartal, insbesondere im zweiten Quartal, aktiv geworden sind, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es sehr bekannte Adressen waren. Darunter auch der immer wieder zitierte Michael Burry. Seine Käufe haben nun gar nichts ausgelöst. Es war im Gegenwert von 11 Millionen. Also, bitteschön, 11 Millionen ist für eine Einzelperson nicht schlecht. Aber das gesamte Portfolio von ihm ist, glaube ich, im knapp dreistelligen Millionenbereich. Ist es das gleich? Weiß ich nicht. Irgendwas zwischen 50 und 100 Millionen. Das ist natürlich gemessen an den großen Adressen, über die wir hier sprechen, gar nichts. Für einen einzelnen Menschen reicht es als Vermögen. Immer noch, wenn man sich einschränkt. Ha. Berkshire Hathaway hat für über 2 Milliarden gekauft. Dodge & Cox hat für fast 2 Milliarden gekauft. Eagle Capital Management hat für knapp über 1 Milliarde gekauft. Und die Aktie sieht interessant aus. Auch hier versuche ich gerade, das ist jetzt kein billiger Hinweis, ist einfach so, ich finde eine andere Aktie aus dem Sektor etwas spannender. Kann ich jetzt auch noch nicht besprechen, weil Stand jetzt das Kauflimit bei uns, bei den Renditespezialisten, noch nicht aufgegangen ist. United Health ist aber klar der Marktführer. Wir sprechen hier über Krankenversicherer, wisst ihr wahrscheinlich. Während ich gerade drauf schaue, bei 307 US-Dollar und so eine Bodenbildung, die kann ein bisschen Zeit annehmen. Das Einzige, was nicht passieren darf, sind neue Tiefs. Und auf Wochenbasis würde das bedeuten, ja, wir hatten einen Wochenschlusskurs nahe zum Tief vor 3 Wochen. Also unter 237 US-Dollar darf die Aktie nicht wieder abfallen. Es wäre schon nachteilig, wenn sie unter 250 fiele. Bis dahin sieht es für mich rein charttechnisch so aus, als ob wir eine Fortsetzung der Erholung sehen könnten in diese Kurslücke hinein bis 380 US-Dollar. Aber wenn ich denn gezwungen wäre, in United Health tätig zu werden, dann würde ich das nicht auf diesem Niveau machen. Ich kaufe sehr ungern solche Kurslücken. Und als diese 13F-Filings rauskam, ist so eine Kurslücke entstanden. Natürlich der Markt sagt, naja, wenn Warren Buffett kauft, hallo, dann kann es mir ja wohl nur recht und billig sein. Ich kaufe solche Kurslücken nicht, sondern wenn sie denn entstehen, dann Konsolidierung. Also sprich, so zwischen 280 und 285 US-Dollar fände ich die Aktie ganz attraktiv, rein unter charttechnischen Aspekten. Ob sie dahin nochmal fällt, kann ich euch natürlich nicht sagen. Und die dritte Aktie, das ist der Wert, in dem ich in meinem Portfolio, hier geht es um passive Dividendeneinkünfte, investiert bin, ist Equinix. EQIX ist das US-Kürzel. Hier gab es ebenfalls relativ große Käufe. Lass mich mal schauen, von wem. Ja, das dürfte ja, Vanguard ETF, BlackRock ebenfalls ETF. Ja, und in einem fast den gesamten Kauf, 8,34 Milliarden wurden hier insgesamt gekauft, kommt von Valeo Financial Advisors. Dazu muss man sagen, Equinix ist ja ein Spezial-REIT. Ja, REIT kann ich gerne nochmal separat erklären. Viele wissen es auch. REITs schütten einen Großteil ihrer Erträge aus. REITs sind an der Börse derzeit alles, was mit REITs zu tun hat, insbesondere beim Wohnimmobiliensektor. Auch Gewerbeimmobilien sehen furchtbar aus. REITs, man kann die Performance an REITs beinahe ohnehin zu gucken, erahnen, wenn man sich die Zinsstruktur anschaut. Ja, je höher der sichere Zins, desto unattraktiver natürlich eine Aktie, die ganz wesentlich aufgrund der Ausschüttungsrendite gekauft wird. Equinix ist ein bisschen eine Spezialsituation, denn sie sind der weltweit führende Betreiber von Datenverarbeitungszentren. Das macht sie nicht unbedingt zu einem besseren Kauf. Ich habe Equinix schon vor längerer Zeit nicht gekauft, weil ich hier auf große Kursgewinne gehen wollte und auch nicht, weil es sich hier um Datenzentren handelt, sondern weil die Dividendenrendite zwar überschaubar ist mit 2,4%, lass mich mal gucken, wie sich die nächsten beiden Jahre entwickeln soll, bewegt sich dann in Richtung 2,6% und dann 2,8%. Aber im Vergleich zu vielen anderen REITs sind die Dividendensteigerungen hier relativ hoch. Und das ist für jemanden, der auf passive Ausschüttungen guckt, natürlich wichtiger. Also, wie entwickelt sich die absolute Ausschüttung? Dividendenrendite, wenn die allzu hoch ist, dann ist das eher ein Signal dafür, dass die Aktie offensichtlich aus unterschiedlichsten Gründen derzeit von kaum jemandem gekauft wird. Das ist bei Equinix nicht so. Sie ist für einen REIT auch relativ teuer. Dafür kann man eben auch sagen, dass Datenzentren momentan wahrscheinlich, also diese Data Center, sie schießen zwar aus dem Boden, aber es werden noch mehr gebraucht. Es ist also ein sehr, sehr lukratives Geschäftsmodell für den Moment. Und dementsprechend entwickeln sich hier auch die Ergebnisse bei diesem Wert. Charttechnisch gibt es hier relativ wenig zu sagen. Es gibt einen oben und es gibt einen unten. Ja, die Earnings sind etwas, eigentlich waren sie nur leicht schwächer, aber weil es eben ein REIT ist, der vergleichsweise hoch bewertet ist, ist die Aktie dann recht stark unter Druck geraten. Ja, nochmal, für mich als eine passive Investition ganz interessant. Bei 786 US-Dollar könnte man sicherlich mal wieder eine Rate kaufen. Da es bei mir dann ja nicht der Bereich der aktiven Anlage ist, würde ich die Charttechnik eher untergewichten gedanklich, aber unter 700 bis 750 US-Dollar. Wenn sie da runterrutscht, dann wäre das schon sehr, sehr schwach. Eigentlich im Rahmen sinkender Zinsen unwahrscheinlich, aber es ist ein Einzelunternehmen. Es kann immer alles Mögliche passieren. So, und jetzt schauen wir mal auf die drei größten Verkäufe. Das wiederum waren Aktien, die vielleicht einige auch nicht so kennen, zumindest zwei davon. Aber gehen wir sie mal durch. Das Volumen war auch hier viel, viel, viel kleiner. Wir sind in einem Bullenmarkt. Die Käufe übersteigen die Verkäufe bei weitem in so einem Markt. Mit einem Volumen von gerade mal 560 Millionen. Und es sieht so aus, als hätte hier eine große Investmentgruppe, nämlich SVF Investments, das müsste UK sein, für 560 Millionen verkauft, also 20 Millionen Aktien zu 28 Dollar. Kommt das hin? Ja, kommt hin. Die Aktie notiert momentan bei 28,75. Achtung, wir sind hier gerade bei Verkäufen. Also insbesondere, wenn eine Adresse bei einem Unternehmen, was 52 Milliarden groß ist, für 500 Millionen Aktien verkauft, bitte, das ist kein Hinweis darauf, dass das Unternehmen, dass dem irgendwie nicht gut geht. Also Coupang ist besitzt und betreibt Einzelhandelsunternehmen, hauptsächlich koreanische Einzelhandelsmärkte, deswegen wahrscheinlich auch der Name. Und mobile Anwendung, Internet-Website, Produkte, Dienstleistungen, Haushaltswaren, Dekoration, Kleidung, Schönheitsprodukte. Also ihr kennt vielleicht diese asiatischen Märkte. Man kommt immer rein und die sehen aus wie früher diese alles ein Euro. Ich weiß nicht, ob die in den USA auch so aussehen. Du kommst immer rein und denkst, was für ein Schmuddelmarkt. Aber trotzdem haben die natürlich eine große Faszination. Es geht sehr viel über den Preis. Es geht weniger über Schaufensterdekoration. Sagen wir das mal so. Das ist aber ein Geschäft, was sich ganz gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Und das meine ich damit. Es geht hier eigentlich weniger um den Verkauf, sondern wie viele von euch haben vielleicht noch nicht von Coupang gehört und haben jetzt mal davon gehört. Die Aktie ist in einem Aufwärtstrend und sieht einigermaßen bullisch aus auf Wochenbasis. Und ist auch sehr volatil. Also im April bei 19 Dollar, jetzt bei 28 Dollar für eine Einzelhandelskette. Aber der Chart sieht für mich oberhalb von 25 Dollar einigermaßen bullisch aus. Allerdings müsste er für ein echtes Kaufsignal erst über 30 Dollar steigen. Soweit zur Chartanalyse. Wenn wir ganz kurz auf das Fundamentale schauen, die Aktie ist, meine Güte, gut, das Wachstum ist in der Tat interessant, fast 20%, dann soll es eine leichte Verlangsamung geben auf 13%, aber aufs KGV darf man hier auch nicht schauen. Also auf Basis der 26er Zahlen KGV 48, 227, 29, sieht nach einer klassischen Trendaktie aus. Genauso einen Wert muss man sich eigentlich mal näher anschauen. Und dafür sind solche Meldungen dann manchmal geeignet. Ganz ehrlich, ich habe mir Coupang nicht näher angesehen. Sowas fällt mir dann auf, ich schreibe es auf die Liste und dann sehe ich sie mir näher an. So, nächster Verkauf. Wo habe ich denn jetzt meine Sales? Ah, da sind sie. Also, Lanteus Holdings. Pharrell Partners hat die verkauft und eine Einzelperson mit einem indischen Namen, den ich nicht hinbekomme auszusprechen, Patel Rajiv, ja, da 3,4 Millionen Aktien zu 56 Dollar verkauft. Lanteus, spricht man die vielleicht Lanteus aus? Bin ich klar, die sagen ja auch nicht Thor, sondern die sagen Thor. Also vielleicht ist es wahrscheinlich Lanteus Holdings, bin ich mir nicht sicher. Der Chart sieht nicht so aus, als müsste ich mir das Unternehmen, also natürlich gucke ich mir manchmal auch Aktien an, die unter Druck geraten, aber August letzten Jahres noch bei 125 Dollar, jetzt sind wir bei 58 Dollar und neulich wieder charttechnisch einfach Abwärtstrend, müssen wir gar nicht drüber reden, sieht gar nicht nach Bodenbildung aus. Lanteus ist ein auf Radiopharmazeutika spezialisiertes Unternehmen, das Kliniken in die Lage versetzt, Krankheiten zu erkennen, zu bekämpfen und zu verfolgen und Patienten bessere Ergebnisse zu liefern. Klingt ja eigentlich sehr spannend, aber warum diese ganzen Kurslücken zur Unterseite? So, ich gehe das jetzt nicht komplett mit euch durch, aber genau sowas, also mir macht das Spaß, dann immer mal drauf zu schauen. Es müssen in dem Fall gewesen sein, genau, die Aktien brechen ein nach enttäuschenden Quartalsergebnis und gesenkte Prognose für 2025. Wie stark? Der bereinigte Gewinn betrug immerhin 1,57 pro Dollar, verglichen mit 1,80 im Vorjahr. Schon mal schwierig. Weltweiter Umsatz belief sich auf 378 Millionen Dollar nach 394 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum und so weiter und so fort. Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie im Jahr 2,25 auf 5,50 bis 5,70 verdienen die pro Aktie und das Unternehmen kostet 58 Dollar. Das heißt ja, man müsste dann eben genau nachschauen, dass man hier, wie schnell wachsen die eigentlich, weil das KGV auf Basis der Zahlen des nächsten Jahres kann dann ja nur, genau, liegt unter 12. Also, der Chart sieht furchtbar aus. Das EBITDA soll aber immer noch um 10% wachsen, danach 15%. Ja, genau, muss man tiefer einsteigen, sieht auf den ersten Wert ganz einigermaßen fair bewertet aus, aber die Aktie hat allein seit Jahresanfang 34%. Und letzte Aktie, die ich heute anschauen möchte, können wir sehr kurz machen, denn das sind keine besorgniserregenden Gewinnmitnahmen, zumindest mal rein charttechnisch nicht. Dass ein Unternehmen, welches so astronomisch hoch bewertet ist, dann auch mal schnell fällt, aber dennoch einen intakten Aufwärtstrend hinterlässt, ja, was könnte das wohl sein? Wer könnte hier wohl verkauft haben? Palantir. Palantir wurde verkauft von, das müssten alles Insider sein, wenn ich das richtig sehe, Cohen, Stephen Andrew, Shyam Sankar, ja, Alexander Karp. Der hat allein 409.000 Aktien zu 153, also im Gegenwert von 62 Millionen Dollar verkauft bei Palantir. Und das sind keine relevanten Verkäufe. Das, auch wenn es schöne Videos gibt zu sagen, oh, die Insider verkaufen. Die Insider verkaufen bei Palantir permanent. Das können sie allerdings auch, weil die Stock-Based Compensations bei Palantir so hoch sind, dass sie auch permanent neue Anteile bekommen. Das interessiert im Moment niemanden. Deswegen machen wir jetzt gar keine Palantir-Analyse draus. Rein charttechnisch sieht diese Korrektur wie eine Kaufenswerte aus. Alles oberhalb von 135 bis 140 Dollar ist bullish. Wahrscheinlich steigt die Aktie weiter. Was in einer Risk-Off-Phase, die meines Erachtens nach noch ein gutes Stück von uns entfernt ist, passieren wird, ist, dass Palantir eine Korrektur deutlich größer, 50% erfahren wird. Denn alles, was dem Markt jetzt egal ist, wirklich völlig egal, weil er sagt, Palantir ist the place to be, the place to invest, wird in einer Risk-Off-Phase ins Gegenteil verkehrt. Die Stock-Based Compensations sind astronomisch hoch. Das heißt also, für ihren wahnsinnigen Erfolg lassen sich die Gründer und das Management horrende bezahlen in Aktien, die sie dann gleich wieder verkloppen. In einem Maß, das verträgt der Kurs ganz offensichtlich, aber 2026er KGV liegt bei 274, 2027er bei 192. Es ist für mich die wahrscheinlich leichteste Prognose zu sagen, dass irgendwann bis 2027, ja, so lange muss ich es machen. Ich nehme an, dass der Bullenmarkt nicht ganz so lange dauert, aber anyway, Palantir 50, ich würde sogar sagen 70% verliert vom Top. Würde ich deshalb jetzt irgendwann auf fallende Kurse setzen? Auf keinen Fall. Weil Palantir bei jeder bullischen Bewegung normalerweise mitgeht. Das heißt, von welchem Niveau aus wir dann diese Korrektur sehen, das kann ich euch nicht sagen und ich werde mich diesem bullischen Chart ganz sicherlich nicht in den Weg stellen. Dass die Korrektur kommt, ist erstmal eine Aussage, die unter dem Aspekt also keinen besonderen Wert hat. Das gilt auch für andere Risk-On-Werte. Aber bei Palantir ist es so ein Klassiker. So, haben wir noch was? Nö, 6 Werte. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden, worum es mir ging. Und dann hören wir uns am Samstag wieder in Bild und Ton, wo man auch immer möchte. Macht's gut, bis dahin. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin, alles Gute, euer Lars.